Willkommen in der Lebenshilfe. Es grüßt Sie alle herzlich, Sabine Böhler. Heute sprechen wir über die Verantwortung und fragen, Verantwortung, Freude oder Leid? Was ist das mit der Verantwortung, liebe Zuhörer? Als Kinder wollen wir Verantwortung übernehmen und Dinge selbstständig ausführen. Später dann als Teenager wollen wir alle Freiheiten, aber die Verantwortung, ach, die können ruhig wieder die Eltern übernehmen. Und als Erwachsene haben wir dann manchmal so viel Verantwortung, dass sie uns schier über den Kopf wächst, wenn wir nicht die rechten Wege für unseren Umgang mit Verantwortung gefunden haben. Zusammen mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski sprechen wir über die Fragen, wer hat für was Verantwortung? In welchen Bereichen übernehmen wir zu viel Verantwortung? Wo liegen die Fallen der Verantwortung, weil wir die damit verbundene Macht überbewerten, wenn nicht gar missbrauchen? Wo fängt also unsere Verantwortung an und wo hört sie auf? Mein Münchner Studiogast ist auch heute wieder in der Alltagswerkstatt der Arzt und Psychotherapeut Dr. Jakob Derbolowski, den ich ganz herzlich begrüßen darf. Hallo und grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Herr Dr. Derbolowski, gehen wir doch gleich so richtig rein in unsere Verantwortung mit der Frage, ja, für wen und für was habe ich denn eigentlich Verantwortung in meinem Leben?
Ja, wir haben uns da heute, Frau Böhler, ein großes, komplexes, ein unbequemes und mal erfreuliches Thema aufgegriffen, das tatsächlich im Alltagsleben, also in meiner Sprechstunde, in meinen Seminaren, eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel in Bezug auf den Umgang mit Kindern, mit alt gewordenen Eltern, mit Kranken und so weiter. Und so bin ich ganz besonders neugierig, wie Sie und die Hörerinnen und Hörer damit umgehen, welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben. Und ich denke genau wie Sie, dass wir da nicht lange Zeit vertun, sondern gleich ins Thema gehen. Was ist eigentlich mit Verantwortung gemeint? Wie ist das entstanden? Und da kann man sagen, dieses Thema gibt es natürlich schon lange. Und es ist dadurch entstanden, dass man festgestellt hat, dass es sinnvoll ist, menschliches Handeln in kausale Zusammenhänge zu stellen. Das heißt also herauszufinden, dass wenn ich etwas tue, hat es bestimmte Folgen. Und daraus resultiert dann, dass ich für die Folgen zum Beispiel gerade stehe, dass ich Verantwortung dafür übernehme, wenn ich handle. Sie hatten das auch mit den Kindern angesprochen. Die Kinder wollen natürlich alles machen. Sie wollen die Welt erobern. Sie sind neugierig und so weiter. Und erleben dann relativ schmerzlich, dass man das alles sozusagen seinen Preis hat, dass man nichts bekommt, ohne dass auch irgendetwas da an anderer Ecke gefordert ist oder dass es Folgen hat. Und für manche Kinder ist es eben dann so, dass sogar die Folgen so sind, dass sie sich immer mehr zurücklehnen und sagen, ach, die tun weh und ich mache lieber weniger und bin nicht mehr so neugierig. Nun, wenn wir uns fragen, was ist mit Verantwortung gemeint und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, dann zeigt sich, dass Verantwortung die Möglichkeit eröffnet, Verantwortung übernehmen, selbstbestimmt zu sein und Freiheit zu haben. Selbstbestimmt zu sein heißt, sich fragen zu können, was will ich eigentlich, wo möchte ich hin und das möchte ich womöglich auch durchsetzen. Und die Freiheit, die sich daraus dann ergibt, in dem Zusammenhang mit der Frage, was kann ich tun, was ist möglich? Und da sehen wir sehr schnell, dass es da eine Reihe von Einschränkungen der Freiheit gibt, nämlich zum Beispiel zum einen die Naturgesetze, die uns in unserer Freiheit einschränken. Denken Sie an das einfache Beispiel, ich möchte gern so frei sein wie ein Vogel zu fliegen und wenn ich das probiere, indem ich in die Luft springe, dann sehe ich, dass ich auch wieder runterkomme. Ich kann also mich nicht so in der Luft halten ohne zusätzliches Gerät. Das wären die Naturgesetze. Es gibt aber auch andere Einschränkungen der Freiheit, die auch sehr schwer zu ertragen sind, nämlich zum Beispiel die, dass wir in einer Gesellschaft leben, dass auch andere Freiheit wollen und dass wir für ein gedeihliches Zusammenleben hier auch Bereiche persönlicher Freiheit aufgeben, um mit anderen gemeinsam eine andere Stufe von Freisein zu erreichen. Zu der Selbstbestimmung ergibt sich dann natürlich auch etwas, nämlich wenn ich mich frage, was will ich, dann muss ich mich fragen, erstens mal, ob das Sinn macht, und ich muss mich natürlich auch fragen, wo will ich hin? Das heißt, ich muss lernen, die Konsequenzen meines Handelns mit in meine Entscheidung einzubeziehen. Und damit zeigt sich, dass Verantwortung nicht nur im Zusammenhang steht mit Freiheit, darauf hat Kant hingewiesen, sondern Entscheidungsfreiheit benötigt Wissen. Und Wissen bedeutet wiederum Verantwortung. Und Verantwortung wiederum gibt Freiheit. Das heißt also, Verantwortung und Entscheidung steht in direktem Zusammenhang mit Wissen und mit Freiheit. Und tatsächlich ist der Drang nach Freiheit dem Menschen innewohnend. Er möchte selbstbestimmt sein. Ich kann als Beispiel da nehmen, mein Sohn ist gerade 18 geworden und nun darf er Auto fahren. Und für ihn ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er nun entscheiden kann, wohin fahre ich, wann fahre ich, sofern ihm, und das ist jetzt wieder eine Einschränkung der Freiheit, ein Auto zur Verfügung steht. Aber wenn es ihm zur Verfügung steht, kann er jetzt allein entscheiden. Er muss nicht mehr mitfahren. Das ist Freiheit. Und er muss dann natürlich auch lernen, ein Bewusstsein zu bekommen von den möglichen Folgen, nämlich zum Beispiel, dass das dann eben auch Geld kostet, weil man Benzin braucht und so weiter. Also dies ist so etwas, wie man lernt, die Zusammenhänge etwas mehr zu verstehen und seine Freiheit dort einzuordnen. Denn mit 18, auch das ist ein wichtiger Schritt, darf ich manches entscheiden. Aber, und das ist zum Beispiel ein Thema, was im Moment ja wieder ganz aktuell ist hier in Bayern, nämlich das Thema, am Sonntag ist Wahl. Und habe ich auch zum Beispiel, wenn ich jetzt die erwachsen bin und frei entscheiden darf, auch eine Verantwortung zum Beispiel, damit zu bestimmen und zur Wahl zu gehen. Und viele wollen ja diese Verantwortung nicht und entscheiden das nicht. Sie übersehen aber dann dabei, dass, wenn ich zum Beispiel nicht wähle, ich auch eine Entscheidung treffe, nämlich nicht zu wählen, und dafür muss ich gerade stehen.
Aber könnte man dann nicht sagen, dass die Freiheit, die ich gewinne durch das Übernehmen von Verantwortung, aber auch wieder dann ein ganzes Stück eingeschränkt ist, weil diese Verantwortung, da kann ich ja dann nicht mehr so tun, wenn ich Wissen habe, als ob ich gewisse Dinge nicht weiß, was Missstände betrifft, wenn wir hinaus in die Welt schauen.
Da haben Sie vollkommen recht. Deswegen sagte ich, es ist ein unbequemes Thema. Wenn ich Freiheit will, kaufe ich eben auch Verantwortung ein, mehr oder weniger, oder ich delegiere dann vielleicht sogar. Ich sage, ich will die Freiheit und die Verantwortung sollen andere übernehmen. Und wenn ich aber entscheide, dann brauche ich Wissen. Und wenn ich aber Wissen habe, mehr oder weniger Wissen jedenfalls, dann kann ich nicht so tun, als ob ich es nicht weiß. Ja, davon habe ich nichts gewusst. Den Kopf in den Sand stecken kann ich eben nicht mehr. Wie Dürrenmatt in den Physikern auch schon gesagt hat, ich kann nicht mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. In dem Moment, wo ich es weiß, habe ich für das, was ich weiß, Verantwortung.
Ich würde jetzt gerne so mit Ihnen ein Stück weit unser Leben betrachten, Herr Dr. Derbolowski, und dabei so die Stufen der Verantwortung, die wir übernehmen. Ja. Fangen wir vielleicht an bei einem Kind, Teenageralter und dann im Erwachsenenalter.
Also, Verantwortung ist etwas, was man noch nicht hat, wenn man auf die Welt kommt, sondern Verantwortung ist etwas, was man sich eben sozusagen erwirbt. Man kann aber auch nicht davon aus, jedenfalls glauben wir das. Und so lernt das Kind schon im ersten Lebensjahr, dass sein Handeln und was immer es tut, gewisse Konsequenzen hat. Und nun Es ist zunächst so, solange das Kind klein ist, haben die Eltern relativ viel von dieser Verantwortung sozusagen von dem Kind delegiert auf sich bekommen, dass sie für das Kind, dem Kind helfen, dass es nicht zu sehr über die Stränge schlägt einerseits, dass es aber andererseits die Zusammenhänge lernt und damit auch lernt, Verantwortung für sich und sein Handeln zunehmend zu übernehmen. Und das ist natürlich besonders schwierig in der Zeit der Pubertät, wo man selbst ja noch gar nicht so viel Erfahrung hat, aber dennoch natürlich besonders frei sein möchte und das auch lernen muss und hierfür aber noch gar nicht so viel Wissen hat. Und daraus resultieren dann natürlich eine ganze Reihe von Konflikten. Und schließlich und endlich staatsbürgerlich erwirbt man die Freiheit, wenn man dann eben 18 bzw. 21 wird. Und jetzt ist es aber auch so, dass man für sein Handeln zur Verantwortung gezogen wird. Das ist ja so eine Konsequenz der Freiheit, ist nämlich, dass ich eben auch für das, was ich tue, bezahlen muss, dass ich mein Leben nicht grenzenlos leben kann, sondern dass es Einschränkungen hat, dass ich für die Gestaltung meiner Umwelt gewisse Dinge, gewisse Rücksichtnahmen haben muss und dass ich mein Handeln eben auch rechtfertigen muss, dass ich also gefragt werde, warum machst du das? Und ist das korrekt so? Ist das in Ordnung so? Und schließlich und endlich die ganz entscheidende letztliche Frage, die sich daraus ergibt, dass ich zum Beispiel eben Rechenschaft ablegen muss für das, was ich getan habe. Wir Christen sind ja durchaus davon überzeugt, dass eines Tages wir gefragt werden, wie wir mit dem anvertrauten Gut, nämlich uns, umgegangen sind. Es ist ja auch so, dass wir gefragt werden, was hast du aus deinen Talenten gemacht? Wir haben also viele Hinweise darauf, dass es tatsächlich so ist, dass wir Verantwortung, dass die uns zugeteilt wird sozusagen und wir uns dann eben hinterher zur Rechenschaft gezogen werden, ob wir dieser Verantwortung mehr oder weniger gerecht werden. Und das motiviert uns dann auch, und das ist, wäre der moralische Aspekt der Verantwortung, zu einem bestimmten Vorgehen im Leben.
In der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb gehen wir heute der Frage nach Verantwortung, Freude oder Leid. Unser Gast ist der Arzt und Psychotherapeut Dr. Jakob Derbolowski. Mein Name ist Sabine Böhler. Herr Dr. Derbolowski, jetzt könnte man ja der Frage nachgehen, wofür wir eigentlich Verantwortung tragen. Denn wir neigen ja auch dazu, gerade wir Erwachsenen, wenn wir vielleicht sogar Eltern sind, ein wenig zu viel Verantwortung zu übernehmen.
Ja, es ist so, dass wir hier mehrere Kategorien unterscheiden können, eigentlich nämlich Verantwortung, die mir sozusagen Kraft Amtes aufgebürdet ist, für die ich moralisch verantwortlich bin. Und die Verantwortung, und das haben Sie ja nun angesprochen, die ich nicht Kraft Amtes quasi habe, sondern eine Verantwortung, die ich übernehme, wo ich mich verantwortlich fühle. Und das ist ja das, was ich in meinen Eingangssätzen schon gesagt habe. Es ist eben für viele Menschen eine große Schwierigkeit und ein großes Problem, nicht zu viel Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise die richtige zu übernehmen und sich dabei auch nicht zu überfordern. Also, was Sie angesprochen haben, es gibt viele Eltern, die sich zum Beispiel weit mehr verantwortlich für ihre Kinder fühlen, als sie eigentlich tragen können. Und die darunter leiden und die daran unter Umständen kaputt gehen. Und wir können das natürlich auch mal etwas an einem praktischen Beispiel überlegen, wie das eigentlich so ist und was eigentlich Sinn macht, beziehungsweise wo es Sinn macht, dass wir Verantwortung in unser Leben einbauen, beziehungsweise freiwillig übernehmen, Verantwortung, für die wir uns entscheiden. Und da gibt es ein Beispiel, das ich auch in meinem Buch zitiere, nämlich die Geschichte, die ich dann frage, einen Ratsuchenden, der zu mir kommt, den frage ich dann, bitte ich, leihen Sie mir ein Auto beim Autoverleiher. Und dann gibt es viele, die sagen, selbstverständlich mache ich gern, kein Problem, für Sie sind ein netter Mensch, Sie helfen mir, also da bin ich auch gern behilflich. Und nun kriege ich dieses Auto und ich fahre mit diesem Auto. Und da fällt mir ein, es ist eigentlich ganz interessant, mal zu gucken, wie das aussieht und was passiert, wenn ich mit diesem Auto zu schnell durch eine Kurve fahre und das Auto dabei beschädigt wird. Und dann gebe ich das Auto zurück. Jetzt stellen wir die Frage, wer wird von dem Autoverleiher nun zur Rechenschaft gezogen, beziehungsweise aus Sicht des Autoverleihers hat wer die Verantwortung? Und da kriege ich dann ganz klar die Antwort, ja, so schnell kriege ich die gar nicht, fällt mir dabei auf, wie ich das sage, sondern dann wird herumgeduckst, weil nämlich die Antwort heißt, der das Auto geliehen hat, nämlich in diesem Falle mein Ratsuchender. Und dann stellt sich die Frage, ist das eigentlich vernünftig, Verantwortung zu übernehmen für etwas, auf das man überhaupt gar keinen Einfluss hat, auf dessen Verlauf man keinen oder wenig Einfluss hat. Also zum Beispiel würde der Betreffende dann sagen können, ja, wenn ich mitfahre, dann würde ich das machen, denn dann hätte ich immer noch die Möglichkeit, die Handbremse zu ziehen oder sie zu schimpfen oder irgendetwas. Also da wäre es schon etwas besser. Also, folgerichtig, es ist nicht gut und nicht sinnvoll, dass jemand auf seinen eigenen Namen ein Auto leiht, das ich dann fahre. Was wäre also besser? Nun, besser wäre zum Beispiel, Sie geben mir Ihren Führerschein und ich hole das auf Ihren Namen. Dann sage ich, ja, aber nun habe ich kein Geld. Und dann ist die kluge Entscheidung die, dass man dann zum Beispiel sagt, ich leihe dir das Geld, dann haben wir ein direktes Verhältnis und mit dem geliehenen Geld kannst du dann auf deinen Namen das Auto leihen. Und wenn dann was mit dem Auto ist, dann bist du dem Autoverleiher gegenüber verantwortlich, aber nicht ich. Das wäre also gesund. Und welche Folgerung können wir daraus ziehen aus diesem Beispiel? Es hat ja große Bedeutung für unser Leben. Denken Sie mal zum Beispiel die Frage bei Krankheit und so weiter. Wofür kann ich Verantwortung übernehmen? Und wofür, was macht da Sinn? Und es zeigt sich, dass wenn wir diesen Gedanken weiter ausspinnen, natürlich viele neue Fragen auftauchen, nämlich die Frage, habe ich auch für Ergebnisse zum Beispiel Verantwortung oder habe ich Handlungsverantwortung oder was habe ich, wofür bin ich da eigentlich zuständig?
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, habe ich die Verantwortung nicht für Dinge, auf deren Verlauf ich keinen Einfluss habe. Also ob das jetzt nun Handlungen sind, ob das Begebenheiten sind, was auch immer. Also auf deren Verlauf ich keinen Einfluss habe, dafür trage ich keine Verantwortung. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, ich weiß nicht genau, inwieweit wir dafür Verantwortung übertragen bekommen, aber auf jeden Fall eins ist ganz sicher richtig. Es macht keinen Sinn, dass ich freiwillig für Dinge Verantwortung übernehme, auf die ich keinen Einfluss habe.
Nun ist es aber so, der Motor vieler Hilfsorganisationen, vieler Menschen, die sich einsetzen für die Not der Welt. Sie sagen, ich möchte Verantwortung dafür übernehmen, aber letztendlich haben sie auf den Verlauf, gerade in Drittweltländer, wenn vielleicht auch noch Umweltkatastrophen dazu kommen, die politischen Regime, keinen Einfluss. Und doch ist es ein Motor für gerade westliche Länder auch zu handeln und auch für die Menschen.
Das ist auch gar kein Widerspruch. Also ein sehr reicher Mann wurde gefragt, warum endet für die und jene Zwecke. Haben Sie das getan, weil Sie diesen Menschen helfen wollen und weil Sie wollen, dass es diesen besser geht? Und daraufhin hat er geantwortet, das ist nicht mein primäres Ziel, das ist eine Folge vielleicht. Mein primäres Ziel ist, dass ich meiner Verantwortung mir selbst gegenüber, nämlich zum Beispiel als Mensch, der verantwortungsbewusst in Bezug auf die Welt, auf die Gesellschaft und so weiter mit dem ihm anvertrauten Geld umgeht, dass ich sozusagen diese Spenden mache, damit ich für mich sagen kann, ich habe hier meiner Verantwortung gerecht gehandelt.
Und doch gibt es viele Menschen, die sehr viel Not haben, die das Leid in der Welt sehen. Ich denke jetzt auch gerade auch für das Engagement für den Lebensschutz, auch von Radio Horeb, auch vieler unserer Hörer. Aber letztendlich kann nicht verhindert werden, dass das ein oder andere Kind schon im Mutterleib der Mutter stirbt. Weil wir sind im gewissen Sinne auch nicht der Retter der Welt.
Das Problem, was Sie ansprechen, das haben wir ja auch bei allen Entwicklungshilfeprojekten und so weiter. Wir wissen letztlich oder wir können letztlich nicht entscheiden, was die anderen mit den Sachen machen. Ja, wir können unseren Teil tun, aber was der Betreffende daraus macht, das haben wir nicht sehr in der Hand. Und es ergibt sich eben aus dieser ganzen Überlegung eine für mich sehr, sehr wichtige Schlussfolgerung, die mir zum Beispiel mein Leben sehr erleichtert. Und diese Schlussfolgerung heißt, ich habe Verantwortung für mein Handeln, ich habe Verantwortung in Bezug auf das, wo ich einen gewissen Einfluss nehmen kann, nämlich auf mich und mein Leben. Da habe ich Verantwortung und zwar habe ich auch da jedoch nicht Verantwortung für das, was aus meinem Handeln letztlich als Ergebnis herauskommt. Mhm. Denn da gibt es so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Das Wetter spielt nicht mit, der liebe Gott spielt nicht mit oder und so weiter, den ich ja in meiner Handlungsplanung in Bezug auf den Erfolg auch mit einbeziehe. Nicht? Also denken Sie mal, Sie haben eine Gartenparty vorbereitet. Wir haben ja im Moment hier sehr schönes Wetter. Sie haben eine Gartenparty vorbereitet und alles ist ganz toll und Sie hoffen, haben bestens vorbereitet. Es gibt gutes Essen. Es ist alles vollkommen und es kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Es muss eine großartige Party werden. Und dann schüttet es aus Kübeln an diesem Abend und alles fällt sozusagen ins Wasser. Dann wird daraus ersichtlich, dass Sie nun für den Regen ja kaum zuständig sein können oder verantwortlich sein können. Und man wird dann nur fragen, hat er aus seiner Sicht das Optimale getan, sich optimal vorbereitet in seinem Handeln dafür, dass es gelingen kann. Anders ausgedrückt oder zusammengefasst, nach meiner Vorstellung ist der Mensch verantwortlich für sein Handeln, jedoch nicht für die Ergebnisse seines Handelns. Das ist eine Entscheidung, die mir das Leben erleichtert. Wenn ich in meinem Beruf als Arzt mich das zum Beispiel frage, dann würde mein einigermaßen fröhliches Leben davon abhängen, dass ich meinen Beruf ordentlich ausübe, dass ich also meine Entscheidung für das Arztsein verantwortungsbewusst ausübe. Das heißt, dass ich auf dem neuesten Stand des Wissens bin, dass ich auch von meiner Körperlichkeit und von allem optimal vorbereitet bin und so weiter. Aber ob der Patient gesund wird oder nicht, das wäre ja die Frage nach dem Ergebnis. Das steht aus meiner Sicht nicht in meiner Hand und insofern bin ich davon auch nicht abhängig. Ich gehe also abends nach Hause und sage, hast du deine Rolle gut ausgefüllt? Bist du deiner Verantwortung für deine Entscheidung, Arzt zu sein, gerecht geworden? Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, dann geht es mir sehr gut und unabhängig davon, wie es den Patienten geht. Also hier ist zum Beispiel, gibt es auch so einen Spruch, ein kluger Spruch, der heißt, beim Arzt werden dann viele Patienten gesund, wenn er das Glück hat, dass Gott ihm die schickt, die gerade dran sind, gesund zu werden. Hieraus ergibt sich Verantwortung für das Handeln ja, Verantwortung für das Ergebnis nein. Das ist sehr befreiend. Und das Zweite, was wir an dem Beispiel auch gelernt haben, ist zum Beispiel, habe ich Verantwortung in Wirklichkeit für die Kinder, für anderes, wo ich keinen Einfluss habe? Vielleicht habe ich das, aber es lohnt sich, es macht nicht Sinn, dass ich den freiwillig übernehme, dass ich mir hier was sage. Wenn ich aber Kinder habe, dann habe ich sehr wohl eine Verantwortung, und zwar die Verantwortung für mich, dass ich ähnlich wie in dem Beispiel des Arztes, dass ich meine Entscheidung, zum Beispiel Vater zu sein oder Vater zu werden, dass ich der gerecht werde, dass ich mich wie ein optimaler Vater verhalte. Also zum Beispiel, wenn das Kind 8 Jahre alt ist und Fahrrad fahren will, dass ich ihm die Verkehrsregeln sage, dass ich ihm den Helm gebe, dass ich es aufkläre, dass ich ihm Wissen gebe für seine Entscheidung und das nach bestem Wissen und Gewissen optimal mache. Nun fährt dieses Kind und es stürzt vielleicht mal oder hat irgendein Problem mit dem Fahrradfahren. Bin ich dafür verantwortlich? Wäre ich es, dann hätte ich dauernd Bedenken, das Kind überhaupt allein Fahrrad fahren zu lassen und das Kind würde nicht lernen, was es heißt, selbstverantwortlich zu sein und zu handeln.
Kann ich mich selbst aus der Verantwortung zurückziehen oder mich selbst aus der Verantwortung entlassen, Herr Dr. Derbolowski?
Nein, das kann ich nicht. Ich kann mich natürlich aus der Verantwortung entlassen, so insoweit, als ich einfach Verantwortung, die andere mir aufbürden wollen, von vornherein ablehne. Das ist eine Möglichkeit. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht von der Verantwortung selbst entlassen, die ich für mich habe und für mein Handeln.
Für mich und mein Handeln, sagen Sie, zählen dazu auch Menschen um mich herum?
Aber die sind in meiner Welt und ich handle in meiner Welt. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich in einer fröhlichen, in einer zuversichtlichen Welt leben will, dann muss ich auch danach trachten, dass ich den anderen ermögliche, auch fröhlich zu sein. Allerdings habe ich keinen Einfluss darauf, ob sie das auch sind. Ja, ich kann mich nur so verhalten, dass sie Lust kriegen vielleicht, sich auch so zu verhalten oder so. Mhm. Aber ich gehe davon aus, und in der Psychopädie, das ist ja die Methode, die ich vertrete, gehen wir davon aus, dass man andere Menschen nicht ändern kann. Das heißt, ich kann sie nur anregen, sich selbst zu verändern und hier etwas zu tun. Und insoweit habe ich eine gewisse Verantwortung, dass ich den Menschen auch Wissen zur Verfügung stelle.
Ich möchte darauf hinaus, dass wir ja auch oft denken, wir wüssten, was für jemand richtig und wichtig ist. Und oftmals wissen wir es auch. Sie als Arzt werden es kennen. Sie machen Therapievorschläge, was auch immer. Und der Patient kann es nicht annehmen. Er führt es nicht auf. So geht es uns auch mit nahestehenden Menschen, ob der Partner oder Kinder, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen einfach nicht das tun, was für sie richtig wäre.
Und ja, das ist ein sehr heikles Thema, neues, was Sie da anschneiden. Denn das Thema heißt, habe ich letztlich das absolute Wissen? Woher weiß ich denn das, was für einen anderen gut und richtig ist? Also ich als Arzt zum Beispiel bin äußerst zurückhaltend zu sagen, was ich für den anderen richtig halte. Ich sage den Leuten, was ich für mich richtig halte. Was das Wissen, der Wissensstand ist, das gebe ich ihnen, muss ich ihnen zur Verfügung stellen, damit sie die Tragweite ihres Handelns erkennen können und darauf dann für sich entscheiden, was sie wollen. Da ich aber nun nicht weiß, was für einen anderen gut ist in Wirklichkeit, absolut betrachtet, habe ich da eigentlich gar nicht die Möglichkeit, die richtigen Ratschläge zu geben. Ja, und vor allen Dingen habe ich nicht die Möglichkeit, dann zu sagen, ich weiß, was für dich richtig ist. Das halte ich für eine gewisse Überheblichkeit. Hier wäre mehr Bescheidenheit angesagt. Es reicht schon. Und es ist wahnsinnig viel zu tun, die Verantwortung für sich zu übernehmen. Zum Beispiel zu sagen, ich sehe das und jenes für mich richtig und handle dann auch danach. Ich glaube, jeder weiß, wie schwer das ist, nach der eigenen Vernunft zu handeln. Ja, man braucht nur daran denken, wenn man eben abends auf eine Party geht und die Frage, wie viel Wein man trinkt oder ob man raucht oder was es alles so für Möglichkeiten gibt. Und jetzt für andere zu wissen, was für die richtig ist, das ist meines Erachtens unmöglich. Und deswegen erwerben wir hier im Laufe des Lebens auch Toleranz. Das heißt, wir sagen, aus meiner Sicht wäre dies und jenes richtig. Das bedeutet aber nicht, dass das aus Ihrer Sicht und für Sie auch richtig ist.
Das Stichwort Bescheidenheit möchte ich aufgreifen, denn Verantwortung ist ja auch oft mit Macht gepaart. Gerade jetzt in der Politik, wenn wir in die Wirtschaft schauen, können wir es beobachten. Menschen, die an der Macht sind, die Macht haben, ob in der Politik oder in der Wirtschaft, missbrauchen sie einstweilen.
Naja, was heißt missbrauchen? Ich meine, ich unterstelle immer den guten Willen. Ich unterstelle, das macht Lust haben wir, aber ich unterstelle auch, dass die Menschen aus ihrer Sicht verantwortungsbewusst handeln. Es kann natürlich sein, und das hatten Sie angesprochen, dass diese Menschen aus meiner Sicht nicht genügend Wissen zur Verfügung haben, sodass sie die Tragweite ihres Handelns nicht wirklich entscheiden können. Und dann ist es an mir, ihnen dieses Wissen zur Verfügung zu stellen, dass sie vielleicht dann komplexer handeln, dass sie weitsichtiger handeln, auch so, dass ich es nachvollziehen und damit umgehen kann. Sie hatten mich ja auch auf ein Zitat im Internet hingewiesen, das ich sehr gut finde, nämlich, wenn du etwas weißt und tun kannst, damit etwas geschieht oder nicht geschieht, dann hast du Verantwortung. Also nochmal, wenn du etwas weißt und tun kannst, damit etwas geschieht oder nicht geschieht, dann hast du Verantwortung. Du stehst vor folgender Wahl. Du kannst versuchen, dieser Verantwortung gerecht zu werden, und du kannst versuchen, dich dieser Verantwortung zu entziehen. Das ist so zum Beispiel ein Beispiel, vor dem wir stehen, wenn in unserer Umgebung etwas passiert, was wir für falsch halten, ob wir eingreifen oder nicht. Und der Spruch geht weiter, aber eines kannst du nicht. Du kannst dich nicht selbst aus der Verantwortung entlassen, solange du etwas tun kannst. Und da wird für mich ganz deutlich, es bezieht sich eben vor allen Dingen auf mich selbst, denn gerade bei mir kann ich immer etwas tun.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wo empfinden Sie Verantwortung als Freude? Wo empfinden Sie Verantwortung als Leid? Das ist unser Thema heute. Verantwortung, Freude oder Leid? Wir wollen diese Frage an Sie weitergeben und sind interessiert. Wie ist es Ihnen ergangen, als Sie Verantwortung abgegeben haben, als Sie sie angenommen haben? Gleich geht es weiter mit unserer Alltagswerkstatt. Verantwortung, Freude oder Leid? Mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Willkommen in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Für alle unsere Hörer, es ist gut zu wissen, dass in der Alltagswerkstatt Sie mitarbeiten, dass Sie sich Gedanken mit uns machen. Und heute ist unser Thema Verantwortung, Freude oder Leid. Und einbringen in die Sendung möchte sich Frau Marx aus Konz. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler. Ich grüße Sie recht herzlich und bin ein ganz großer Verehrer von dem Herrn Dr. Derbolowski und seinem Vater und möchte auch wirklich immer schauen, dass ich keine Sendungen mit ihm vermisse. Und schade, dass ich jetzt nicht im Raum München wohne und öfter ihn aufsuchen könnte. Meine Frage, meine Sorge wegen der Verantwortung, dass ich meinen Kindern zu wenig vom Glauben an unseren guten Gott im Himmel vermittelt habe durch die ständigen Überlastungen des Alltags. Es heißt ja auch Ora et Labora und ich muss sagen, bezüglich der Heiligen Messe, ich weiß nicht, sie sind jetzt erwachsen und leben anderweitig, ob sie auch jeden Sonntag noch zum Gottesdienst gehen. Ein Sohn hat eine evangelische Frau und die Kinder sind auch evangelisch, werden auch evangelisch erzogen, aber die Einheit der Christen liegt mir am Herzen. Das heißt, es ist für mich eine Herausforderung als Mutter und Schwiegermutter, dass ich dann auch meinen Glauben so lebe, dass sie alle ein bisschen was an Vorbild haben. Aber die Verantwortung muss ich ja, wie Sie sagen, dem Herrgott überlassen, was da rauskommt aus meinem Leben. Aber ich bin immer so in Arbeit, durch ständige Umbauarbeiten in einem alten Haus. Ja. Könnten Sie mir da
etwas fragen, Erleichterung verschaffen?
Dass ich ein bisschen Angst habe vor dem Herrgott, wenn ich vor ihm stehe.
Ja,
etwas
hören wir,
Erleichterung
Frau Marx.
Verschaffen, nicht? Also das, was Sie sagen, ganz herzlichen Dank. Ich kann Ihnen jedenfalls aus meiner Sicht Erleichterung verschaffen. Wie Sie richtig gesagt haben, wer hat die Verantwortung für andere Menschen? Dann kann ich sagen, es ist nicht sinnvoll jedenfalls, dass ich sie übernehme, da ich auch über ihr Leben nicht bestimme, sondern die Verantwortung haben Sie selbst beziehungsweise stellvertretend dafür dann auch unser Herrgott. Sie haben die Verantwortung in gewissen diesem Sinne, soweit wir eben dafür uns imstande fühlen, das zu tun, was wir für richtig halten. Und es ist eben manchmal so, dass man sagt, es ist ja sehr wichtig, dass die Kinder zum Beispiel ein ordentliches Nest haben. Das ist wichtig und ich kann nicht alles zusammen machen. Das heißt, wenn Sie, und das davon gehe ich aus, nach bestem Wissen und mit den besten Intentionen gehandelt haben, dann können Sie sagen, können Sie einfach nicht mehr machen und insofern brauchen Sie auch nicht sich verantwortlich fühlen, dass Sie zu wenig den Glauben vermittelt haben an die Kinder. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das heute viele Menschen bewegt, weil die Kinder an dieser Stelle auch gar nicht so zugänglich sind. Es ist für die Kinder nur teilweise eben neben den vielen, vielen Verlockungen bedingt attraktiv, hier sich dafür zu entscheiden. Und ich glaube auch, und das ist das, was Sie auch erwähnt haben und was ich ganz großartig finde, ist, wenn wir sagen, dass wir uns bemühen, so zu leben, dass wir Vorbild sind, dann kann es sein, dass die Kinder Lust bekommen. Und insofern hoffe ich, dass das für Sie auch entlastend ist, was ich sage. Sie haben die Verantwortung dafür, dass Sie Ihren Glauben so als Vorbild leben, wie Sie das möchten und wie das in Ihren Kräften steht. Und dann haben Sie auch alles getan, was Sie tun können.
Herzlichen Dank.
Bitte schön.
Auf Wiederhören, Frau Marx. Schöne Grüße nach Konz.
Sie machen das toll.
Danke. Okay.
Tschüss.
Auf
Danke.
Wiederhören. Auf Da ist eine weitere Hörerin, die sich einbringen möchte. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott. Ich danke erstmal für das Gespräch, das ich jetzt haben kann. Meine Frage ist eigentlich die, oder wo ich mich rumplage seit Jahren, ist die, dass ich nicht weiß, wie weit meine Verantwortung geht, eine Ehe aufrecht zu erhalten, dem Mann zuliebe, der seit mehr als 30 Jahren ist unsere Ehe also wirklich am Tiefpunkt irgendwie. Mhm. Es war von Anfang an nicht in Ordnung. Ich habe immer wieder versucht und so weiter und bemühe mich. Also und jetzt ist meine Tochter gestorben vor 5 Jahren.
Mhm.
Und da habe ich mich sehr verändert.
Ja.
Es ist also so gewesen, als wenn ich mich endlich wieder selber gefunden habe.
Ja.
Und gehe ein bisschen meinen Weg.
Okay.
Und jetzt ist die ganze Situation natürlich noch schlimmer. Mein Mann war immer fürchterlich eifersüchtig auf alles, auf meinen Beruf, auf meine Mutter, auf meine Tochter, auf alles. Und so. Und jetzt wird es natürlich noch schlimmer. Er wird auch älter. Wir sind 70 geworden dieses Jahr. Aber ich habe jetzt einfach das Gefühl, ich halte es nicht mehr aus. Ich gehe kaputt.
Ja, vielen Dank, dass Sie da anrufen, wenn man in einer solchen Not ist. Es ist immer gut, wenn man sich etwas Hilfe holt und einfach mal guckt, ob diese Annahmen, nach denen man da vorgeht, auch so stimmen. Ich meine, das, was ich höre, sind Sie ja viel geprüft und das geht eben auch über die Kräfte. Das, was hier aus meiner Sicht entscheidend ist, ist die Frage, für wen haben Sie Verantwortung? In erster Linie, und zwar in erster Linie haben Sie für sich Verantwortung und dann erst für andere. Das lernt man zum Beispiel im Flugzeug. Wenn da die Sicherheitsvorkehrungen mitgeteilt werden, dann heißt es, da fallen Sauerstoffmasken runter im Falle, dass da irgend sowas passiert und ziehen Sie das über Mund und Nase und sorgen Sie zuerst für sich, bevor Sie anderen helfen. Das leuchtet jedem ein. Das bedeutet auf Sie übertragen, dass Sie jetzt an einem Zeitpunkt sind und vor die Aufgabe gestellt sind, endlich die Verantwortung für sich zu übernehmen und wenn Sie die übernommen haben, dann kommen erst die anderen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich gehe an dieser Situation kaputt, dann handeln Sie noch nicht verantwortungsbewusst mit dem Ihnen anvertrauten Gut, nämlich sich selbst. Das heißt, das, was Sie jetzt machen und was Sie sagen, kann ich nur unterstützen und sagen, es wird Zeit, dass Sie dafür sorgen, dass Sie in Ihr Bestes kommen und dann erst die anderen. Die anderen müssen dann eben sehen, dass Sie, wie Sie damit zurechtkommen. Das kann nicht Ihr Problem sein. Das heißt, wenn Sie sich kaputt machen für die anderen, wie es schon so richtig heißt, kann das meines Erachtens nicht gottgefällig sein. Denn Sie sind eine Gabe Gottes an Sie in Ihren Verantwortungsbereich. Und deswegen ist es völlig richtig, wie Sie jetzt vorgehen. Und da wünsche ich Ihnen Mut und Kraft, dass Sie die Widerstände der Umgebung aushalten, weil die natürlich sagt, es ist viel bequemer, wenn die sich für mich kaputt machen, dann habe ich es halt bequem.
Ja, das ist richtig. Das ist genau so ist es.
Ja, also kann ich Ihnen nur sagen.
Es ist einfach immer dieser Zweifel, wenn man jetzt weggeht, was ich eigentlich tun müsste, denke ich.
Dann müssen Sie es tun.
Was passiert dann mit dem anderen?
Okay,
und fängt an zu trinken, geht kaputt.
Ja, halt. Das ist das, was eben auch die Frau Böhler schon öfter angesprochen hat heute. Das ist das Thema, wenn ich eben glaube, dass ich die Verantwortung für den anderen habe, dann habe ich eben, das ist die Rückseite dieser Medaille, habe ich auch das Gefühl, ich habe eine Macht. Also ich kann zum Beispiel durch mein Dableiben oder Weggehen entscheiden, ob der andere trinkt oder nicht. Aber das ist ja mitnichten richtig. Der andere ist ja ein erwachsener, volljähriger, selbstverantwortlicher Mensch und hat die Freiheit zu entscheiden. Und wenn er sich entscheidet, wenn Sie gehen, dass er trinkt, ist er für sich verantwortlich. Das ist seine Entscheidung und Sie haben damit überhaupt nichts zu tun.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Bitte schön.
Weil es war mir sehr wichtig, sagen wir mal, auch eine neutrale Person zu hören.
Nein,
ich danke Ihnen ganz herzlich. Es ist im Grunde genommen das, was ich weiß.
Bitte schön. Ich kann Ihnen das auch nur sagen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das gefragt haben, weil dieses Thema höre ich in meiner Sprechstunde sehr häufig und dann macht man sich kaputt damit, dass man meint, man wäre verantwortlich und wenn der andere sich jetzt was antut oder sonst was macht, das läge in dem persönlichen Verantwortungsbereich.
Ja.
Und da muss ich sagen, das sehe ich überhaupt nicht so aus christlicher Sicht, sondern aus christlicher Sicht muss der andere auch lernen sein.
Ja, gerade aus christlicher Sicht war mir das auch wichtig.
Irgendwie. Richtig, nicht? Mhm. Da muss der andere lernen, die Verantwortung für sich zu übernehmen. Er wird dafür zur Rechenschaft gezogen.
Ihnen ganz herzlich.
Es gibt einen Spruch noch aus dem Chassidischen, den haben wir in unserem Buch auch zitiert. Wenn ich eines Tages vor meinem Herrgott stehe, wird er mich nicht fragen, was hast du für die anderen getan, sondern er wird mich als erstes fragen, warum bist du nicht du gewesen? Warum hast du nicht das verwirklicht, was ich in dir angelegt habe, auch gegen Widerstände von außen? Also herzlichen Dank und viel Kraft wünsche ich Ihnen.
Alles Gute für Sie, auf Wiederhören. Und gerade, Herr Dr. Derbolowski, doch bei diesem heiklen Punkt, wenn wir aus Ehen herausgehen, es ist ja so, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Es ist doch wichtig, vielleicht auch zu einem geistlichen Begleiter zu gehen.
Ich möchte Sie da unterbrechen. Ich habe damit nicht dafür gesprochen, dass man sich scheiden lässt, aber ich habe zum Beispiel gesagt, dass man dann eine räumliche Trennung vornimmt. Und was man gar nicht weiß, ist ja, was dann passiert.
Genau, und ehe ich mit meinem Glauben in Konflikt komme, würde ich sagen, gehen wir noch zu einem geistlichen Begleiter und lassen uns einfach noch auch bestätigen und auf diesem Weg weiterführen.
Ja, kann ich zustimmen.
Gut. So. Frau Dold, Sie sind die nächste Hörerin. Grüße Gott.
Grüß Gott. Ich danke sehr. Ich habe jetzt schon einige Antworten bekommen. Und ich möchte nur wissen, ob das Wort, was ich im theologischen Kurs gehört habe, tu, was du kannst, dann tust du, was du sollst. Ich bin Großmutter von 11 Enkeln zwischen 8 und 23 Jahren. Da sind alle Altersgruppen vertreten. Mhm. Und manchmal bin ich im Zweifel, ob ich das, was ich erkenne in den Familien, was geändert werden sollte, was Glaube angeht, was auch Verhalten angeht, wie weit ich da hinein soll.
Ja, also da kann ich ganz klare Stellung dazu beziehen. Aus unserer psychopädischen Sicht heißt es immer, fang bei dir an und lass die anderen so, wie sie sind, weil ich sie sowieso nicht ändern kann. Das heißt also, wenn Sie da das Gefühl haben, die machen die Dinge falsch, dann stellen Sie Ihre Seite durchaus dar als für Sie richtig und lassen denen aber die Entscheidung, was Sie selbst für sich richtig finden und nehmen auch dieses, wenn die Entscheidung anders ist, als Sie sie für sich richtig halten, aus Gottes Hand und sagen, mit diesen anderen Menschen hat Gott vielleicht was anderes vor.
Ja.
Ich kenne seinen Ratschluss nicht.
Das ist jetzt das Problem, dass ich loslasse und alles in des Vaters Hand lege.
Das ist genau der Punkt, jedenfalls was die anderen anbetrifft.
Ja.
Was mich anbetrifft, so habe ich durchaus, kann ich nicht sagen, das ist ja etwas, was die Leute gerne machen, Flucht vor Verantwortung. Ich lege das mal einfach in den Schoß der Eltern oder der Papa wird schon richten oder in die Hand Gottes und dann lehne ich mich bequem zurück und sage, Verantwortung habe ich nicht, ich muss nichts tun. Das wäre falsch verstanden.
Mhm.
Ich muss tun, sei Täter des Wortes, heißt es, aber eben in Bezug auf mich. Da bin ich zum Handeln aufgerufen. Ja. Und wenn die anderen zum Beispiel diese Gesichtspunkte nicht sehen, dann muss ich mich fragen, habe ich sie deutlich gemacht, dass sie das Wissen zur Verfügung haben für ihre Entscheidung? Und wenn nein, dann was kann ich tun?
Ja.
Okay?
Inwieweit können wir heute auf die Schulen, auf dieses Gebet in den Schulen Einfluss nehmen?
Das ist eine schwierige Frage, aber auch wieder die Frage, wie viel kann ich beim anderen ändern und was kann ich vorleben? Also wenn ich zum Beispiel sehe, wie viele Leute jeden Tag ihre Losung lesen und sagen damit oder Bibelsprüche lesen und sagen, damit lebe ich besser, dann ist es gut, wenn man das auch bekennt und sagt, ich mache das und das erleichtert mir das Leben. Und wenn das erfolgreiche Leute sind, dann kriegen auch junge und andere Menschen Lust dazu, dieses auch zu tun. Ja, wenn ich das verschweige zum Beispiel und sage, da bekenne ich mich nicht dazu, dann wie sollen die anderen dann wissen, was zum Beispiel meine Grundlagen des Lebens sind, die mir mein Leben, mein Erfolg und so weiter ermöglichen.
Ja. Frau Dold, danke für Ihren Anruf.
Bitte schön.
Auf Wiederhören. Das war Frau Dold aus Staufen. Nun gehen wir in den Raum Augsburg. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe immer wieder die Gefährdung oder Tendenz, eben anderen helfen zu wollen, vor allem in der Familie. Also praktisch mich zu sorgen und meine Ratschläge in Anführungsstrichen. Es kommt nicht so gut an, habe ich gesagt.
Richtig.
Sie fühlen sich leicht bedrängt.
Ja.
Eben vor allem in der Familie. Mhm. Und da hat mir meine geistliche Begleiterin vor kurzem eine sehr gute Übung mit auf den Weg gegeben, die mir jetzt wirklich ganz viel hilft. Und zwar sind es drei Sätze. Der erste, ich verzichte darauf, dir zu helfen. Dann, ich vertraue oder ich glaube, dass du für dich sorgen kannst. Und der dritte, und wenn ich dir helfen kann, dann, du kannst mich darum bitten und dann helfe ich dir. Aber nur eben, wenn der andere das möchte und auch wenn ich dann fähig und bereit bin dazu. Und das sage ich mir zum Teil vor den Telefonaten schon, diese drei Sätze mit meinen Geschwistern, weil da habe ich eben diese Tendenzen ganz besonders stark, diese Sorge.
Okay.
Das wollte ich einfach mal so.
Ja, vielen Dank. Und das sind ja auch gute Sprüche, außer der erste, der hat mir nicht so gut gefallen. Ich will dir nicht helfen. Nein, natürlich will ich auch meinen anderen Menschen helfen. Das finde ich auch gut so. Und das meine ich, soll auch so sein. Nur wenn ich da statt helfen sage, ich will dich nicht missionieren, ich will dich nicht zu dem bekehren, was ich gerade in dieser Frage für richtig halte. Ich will dich nicht dazu zwingen. Wenn Sie das sagen, das ist richtig, dann wäre es für mich richtig. Ja, ich will dir durchaus helfen, aber ich will nicht Macht über dich ausüben und damit dir das nur zur Verfügung stellen. Wissen Sie, alle wollen gern lernen, aber niemand will belehrt sein.
Ja.
Das kommt nicht gut. Also kann man das Belehren am besten gleich sein lassen, sondern man informiert und sagt, das und das sind für mich so und so die Sachverhalte. Und ich könnte mir aus meiner Sicht vorstellen, dass dir dieses und jenes hilfreich ist. Das heißt aber nicht, dass das etwas ist, was dir wirklich hilfreich ist. Das musst du entscheiden. Ja? Also wie ein Laden, ich habe ein Angebot da, wo ich meine, das hilft dir bei dem, was du suchst. Und dann kannst du dir das aussuchen und wenn nicht, bin ich dir auch nicht böse. Und dann gibt es noch einen Leitspruch aus der Psychopädie, der heißt, gib nie mehr als erbeten. Und das ist auch Ihr dritter Spruch. Das heißt also, wenn Sie etwas geben wollen, dann sorgen Sie da vielleicht dafür, dass der andere es von Ihnen erbittet. Vorher.
Genau.
Okay.
Dankeschön.
Bitteschön.
Auf Wiederhören. Alles Gute für Sie. Frau Weser, darf ich nun ganz herzlich begrüßen. Grüß Sie Gott. Sie rufen aus der Nähe von Bad Kreuznach an.
Ja, ich wollte nur mal dazu beitragen. Also ich denke, ein Vertrauen zu einem Kind. Wenn es jetzt mit dem Fahrrad unterwegs ist, denke ich, müsste man auch dem Kind dieses Vertrauen entgegenbringen, dass es alleine mit dem Fahrrad fahren kann und auf sich aufpassen kann, wenn es die ganzen Verkehrsregeln weiß. Und ich denke, das Vertrauen unter den Menschen, vor allen Dingen in der Familie, denke ich, ist bei der Verantwortung übergeben an Kindern jetzt oder Jugendliche ganz wichtig. für meine bisherigen Erfahrungen.
Ja, da haben Sie vollkommen recht und ich kann da auch zustimmen. Die Schwierigkeit, die wir nur haben bei dem Vertrauen, ist, dass wir uns vorher bewusst sein müssen, dass wir auch genügend informiert haben. Das heißt, dass das Kind also auch die Verantwortung, also die, dass es das weiß und dass es diese Verantwortung da für sich auch übernehmen kann. Und das ist eben ein schrittweises Geschehen im Laufe des Erwachsenwerdens. Man steht immer, also ich jedenfalls bei meinen Kindern immer davor, vor der Frage, vertraue ich ihnen zu viel, mute ich ihnen damit zu viel zu? Und bin ich damit meiner Verantwortung, meiner Vaterrolle gerecht? Oder ist es zu wenig? Und wenn es zu wenig ist, dann bin ich eine Entwicklungsbremse für die Kinder. Das wäre genauso verkehrt. Also gilt es hier, einen Weg zu finden. Und wenn ich meinen Teil ordentlich getan habe und es passiert dann trotzdem etwas, das das Vertrauen erschüttert, dann muss ich sagen, das ist dann letztlich, liegt das dann in der Verantwortung Gottes oder des, und des anderen.
Ich denke, als Vater oder Mutter kann man schon so ein bisschen, wenn man das Kind gut kennt, ein bisschen das Kind einschätzen, wie viel Vertrauen ich diesem Kind, je nachdem wie alt es ist, schon zumuten darf und kann. Ich denke, dieses Gespür hat eine Mutter oder ein Vater.
Aber andererseits hat das Kind natürlich auch die Versuchung zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich Vertrauen missbrauche. Auch das muss es lernen. Und das ist eben sehr schwierig, dann damit umzugehen. Weil genau das heißt ja, ich vertraue mir mehr, sagt das Kind. Und meine Verantwortung, also ich kriege das Vertrauen und meine Verantwortung sagt, ich mache jetzt was ganz anderes, als die Eltern denken. Gerade in der Pubertät erlebt man solche Dinge öfter. Und da ist dann wirklich eine Gratwanderung, wie weit man da mit sich im Reinen ist. Ja? Also es stimmt durchaus, was Sie sagen. Ich kann das nur begrüßen. Wer seinem Kind nicht Vertrauensvorschuss entgegenbringt, wird die Entwicklung blockieren.
Ja.
Ja, aber wer ihm zu viel Vertrauen gibt, wird das Kind vielleicht überfordern.
Mhm. Gut, danke schön für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Danke schön.
Ja, das war die Alltagswerkstatt heute. Verantwortung, Freude oder Leid? Herr Dr. Derbulowski, ich gebe diese Frage nochmal an Sie weiter.
Ja, Verantwortung, Freude oder Leid, das ist eine interessante Frage. Wir stellen fest, Verantwortung ist immer dann eine Freude, wenn das Ergebnis der Verantwortung uns erfreut, wir es als Erfolg, als positiv sehen, dann stärkt es uns. Und Leid ist, wenn wir sehen, dass es heißt, wir sind, werden zur Rechenschaft gezogen für unser Handeln, wir müssen aktiv etwas tun und zwar insbesondere in Bezug auf uns. Und letztendlich möchte ich sagen, wir können unserer Verantwortung nicht aus. Und je erwachsener wir werden, desto mehr müssen wir bewusst diese Verantwortung auch leben. Daher gilt es, das Lernen von Konsequenzen zu stärken, also der Wissenserwerb, damit man möglichst viele Faktoren für gute Entscheidungen hat, für die man dann die Verantwortung trägt. Freiwillig Verantwortung sollten wir vor allen Dingen da übernehmen, für das, was wir selbst etwas beeinflussen können, nämlich unser eigenes Handeln und etwas weniger vielleicht Verantwortung für das Handeln anderer. Das wird uns von denen sowieso aufgebürdet und da können wir immer nur gucken, dass wir uns etwas in Sicherheit bringen. In diesem Sinne gilt auch die goldene Regel der Psychopädie und wenn wir danach leben, dann werden wir auch Verantwortung möglichst oft als Freude erleben und seltener als Leid. Und diese goldene Regel heißt, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch dir selbst nicht zu. Und was die anderen dir sollen geben, das gib dir selbst, dann wirst du leben. Was du auch tust, ob offen oder ganz im Stillen, das tue stets um Gottes Willen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich schon jetzt auf die nächste Sendung mit Ihnen.
Herr Dr. Derbulowski, haben Sie recht herzlichen Dank, dass Sie auch heute wieder unser Studiogast waren. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, für alle, die später dazugekommen sind, Sie können sich von dieser Sendung einen CD-Mitschnitt bestellen im Internet unter www.horeb.org oder diese Sendung als Podcast herunterladen. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen einen guten, gesegneten Tag.